Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohom, dem Podcast rund ums Fahrrad, heute zu einer recht ungewöhnlichen Zeit. Wir nehmen nämlich auf um 10.12 Uhr am Morgen und eigentlich haben wir beide schon mal morgens um die Zeit aufgenommen?
Nee, noch nie. Ne?
Ich glaube, ich habe einmal eine Folge aufgenommen um diese Uhrzeit an einem Samstagmorgen, als ich zu Gast war bei Vrindt, bei Holger Klein. Da war ich auch mal so früh, das ist sehr irritierend. Aber Hintergrund des Ganzen ist, ich starte morgen in den Urlaub und da dachten wir, machen wir nochmal vorher eine kurze, ja, so ein Roundup, was in den letzten drei Etappen passiert ist, was auch über See sozusagen passiert ist und bringe euch auf den neuesten Stand, weil dann kann es durchaus sein, dass bis zur nächsten Folge etwas Zeit ins Land streicht und dann halten wir, dann ist zumindest nicht ganz so viel, was wir aufarbeiten müssen. Geht's dir gut? Hast du heute frei oder Spätdienst? Oder?
Nö, Urlaub und genau wie du bin ich auch schon auf dem Sprung.
Ja, wir fahren ins gleiche Land, aber in unterschiedliche Landstriche.
Genau, wir fahren beide nach Italien, aber du bist im Süden, ich bin ganz im Norden.
Genau, du bist beim Giro und ich bin da, wo der Giro war. Ich hinke sozusagen hinterher. Clever gemacht von mir. Naja, was soll's. Machen wir mal weiter, wie es nach dem Ruhetag sozusagen weitergegangen ist. Zeitfahren hatten wir dann und du hattest ja mich immer schon so ein bisschen, wie soll man sagen, eingebremst und hast gesagt, wart mal ab, was da noch kommt und der Giro ist noch lang und nicht so schnell die Flinte ins Korn und wie man es auch immer nennen mag alles. Und am nächsten Tag hat, wie soll man sagen, hat Dumoulin dich direkt, dich in deinen Aussagen unterstützt.
Ja, also langes Zeitfahren, 39,5 Kilometer nach Montefalco. Der Parcours wurde halt noch ein bisschen abgeändert, ist ein bisschen flacher gewesen als ursprünglich geplant. Ja, und Tom Dumoulin hat an dem Tag wirklich absolutes Pfund hingelegt und hat alle deklassiert und vor allem Nairo Quintana ganz, ganz viel Zeit abgenommen und ihn aus dem rosa Trikot gefahren.
Also deklassiert, ich sag's genau, also wenn man sich vorstellt, dass der nächstbeste, also der zweite 49 Sekunden Abstand hatte, das war einfach also Tom Dumoulin ist an dem Tag einfach in einer ganz anderen Liga gefahren, als jeder andere.
Ja, aber es ist auch, zählt generell zu den drei besten Zeitfahrern, vielleicht zu den zwei besten jetzt, wo Cancellara nicht mehr fährt, neben Toni Martin. Und von den anderen, ja, das sind dann so Leute, die würden bei einer Zeitfahr-WM Geraint Thomas und Bob Jungels in die Top 10 fahren, aber könnten einem Tom Dumoulin auf einem flachen Parcours auch nie das Wasser reichen.
Hat schon gesagt, Nibali hat sich 2 Minuten eingefangen als der andere große Favorit und Quintana hat den, würdest du sagen, das war jetzt angemessen, also diese 50 Sekunden, die er auf Nibali verloren hat, es war ja kein schlechtes Zeitfahren von ihm, ne? Wenn man das so.
Nein,
so
Quintana hat für einen Bergfahrer eigentlich ein super Zeitfahren hingelegt. Das Problem ist einfach, dass der Kerl nur 58 Kilo wiegt und der kann auf, also es ist rein physiologisch ja eigentlich gar nicht möglich, dass der so den Schaden da limitieren kann, dass er im rosa Trikot bleibt auf der Strecke. Aber man muss sagen, die anderen Favoriten eigentlich alle sehr dicht beieinander.
Genau, ja. Mollema zum Beispiel, der jetzt auch für mich mal so zum erweiterten Favoritenkreis mitgehört mit 2,17, also ein bisschen was gut gemacht auf Quintana. Adam Yates dann auch wieder ein bisschen weiter vorne. Wen haben wir denn noch? Pinot hat ein bisschen was auf Quintana gut gemacht. Also das Zeitfahren hat hat den Giro für mich jetzt, also sagen wir so, hätte ich einen einigermaßen realistischen Wunsch äußern können, wie das Zeitfahren ausgeht, damit alles wieder spannend wird, hätte er wahrscheinlich fast genauso ausgesehen, vielleicht Gerard Thomas nochmal irgendwie so 10, 20 Sekunden mehr aufgeholt. Ja,
wird natürlich alles überblendet von Tom Dumoulin, wenn du den einfach mal rausstreichst.
Genau das wollte ich sagen. Hätte man den rausgenommen, dann wäre es super nah beieinander alles, ne?
Ja.
Also wirklich.
Aber was man, ja, vielleicht die einzige kleine Enttäuschung, vielleicht Thibaut Pinot, in der Vergangenheit enorme Fortschritte im Zeitfahren gemacht hat, aber an dem Tag, ja, vielleicht bedingt durch den Ruhetag auch, so nicht die Zeitfahrleistung aus der letzten Zeit bestätigen konnte.
Ja, und TJ van Garderen ist doch eigentlich auch ein guter Zeitfahrer, oder?
Ja, aber ist
mit
generell
4 Minuten, also ist eine ordentliche Packung. Den hatte ich noch so auf dem Schirm als jemand, den ich da weiter vorne gesehen hätte. Ja, und ansonsten, ne, also alle einigermaßen, also es ist jetzt außer Pinot keiner so richtig verflucht schlecht aus dem, wie soll man sagen, aus dem Ruhetag gekommen. Und dann hatte ich ja angekündigt, den nächste Tag dann schon direkt dieses etwas, ja, diese profilierte Strecke, wo ich gesagt habe, was würde ich mir wünschen, wenn Gerard Thomas an dem Tag angreift, vielleicht versucht, in eine Ausreißergruppe zu kommen und da Zeit gut macht. Frommer Wunsch, aber im Ergebnis stellte es sich dann doch ein bisschen anders dar.
Ja, es ging also quer durch den Apennin, kann man sagen. Und ja, es kam an dem Tag eine Ausreißergruppe durch und gewonnen das Ganze am Ende von Omar Freile. Also wirklich fantastisch rausgefahren, weil der war zwischendurch dann schon immer wieder abgehängt und hat sich dann ja immer wieder zurückgekämpft und am Ende das Ding gewonnen. Und in der Ausreißergruppe, was aber auch ganz spannend war, war André Amador mit dabei vom Movistar Team, der in der Gesamtwertung noch sehr gut platziert war. Ja, und er hat an dem Tag wirklich viel Zeit zurückgefahren.
Omar Freile war ja auch jetzt, ich hab mal im Nachgang so, ne, ich bin jetzt, gehöre zu den Leuten, die gestehen müssen, dass sie da auch mal bei einem Fach nochmal nachschlagen müssen, wer er ist, was er dieses Jahr schon gemacht hat und so weiter, war bei der Tour of Yorkshire auch schon Zweiter. Also hat anscheinend sich punktgenau zubereitet. Vorbereitet auf den Giro oder hat sieht da zumindest, hat seine Form so angepasst, dass er jetzt gut drauf ist.
Er hat ja bei den letzten Austragungen der Spanien-Rundfahrt schon gezeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Mhm. Also vor allem noch damals im Trikot von Caja Rural. Und er ist ein guter Allrounder, guter Bergfahrer, der auch noch so jetzt vor der Blüte seiner Karriere erst steht.
Ja, 26, also da kann man noch erwarten, auch sehr leicht.
Aber ich hab's also ihm echt gegönnt, bevor Rui Costa sich dann wieder sozusagen zum Sieg chauffieren lässt. Es war so eine typische Rui Costa-Etappe, wo er sich einfach hinten in die Gruppe reinhängt und dann einen Fahrer nach dem anderen benutzt, um sich die Löcher zufahren zu lassen und nach einem Sprint alle zu schlagen.
Ja, das hört man ja öfter über ihn.
Aber was auch noch ganz spannend war auf der Etappe, mit in der Ausreißergruppe Giovanni Visconti vom Team Bahrain. Und was der hinterher gesagt hat, also für mich hört sich das so ein bisschen an wie ein persönlicher Rachefeldzug gegen sein Ex-Team. Er hat gesagt, Amador ist nur ihm nachgefahren und er hätte mehr Zeit gut machen können, also André Amador, wenn er ja nicht nur auf Visconti geschaut hätte.
Okay. Fehlt mir der Kontext, muss ich gestehen, so ein bisschen zu. Also meinst du das?
Ja, Visconti war ja letztes Jahr noch im Movistar-Team.
Ja, klar. Das, so weit gehe ich nicht noch.
Ist rübergewechselt zu Bahrain, aber die Tage, vielleicht war es dadurch auch bedingt so ein bisschen, dass die Tage davor hat Visconti ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, ja, so ein bisschen lärisch über Nairo Quintana geredet hat, dass der mit niemanden sprechen würde und total, ja, für sich sei und ja, so ein bisschen arrogant auch rüberkommen würde und dass es jetzt in dem anderen Team anders wäre.
Okay, also dass sozusagen die soziale, ich will nicht sagen soziale Ebene, aber so der Umgang miteinander im Vergleich in die Nibali Quintana. Interessant, also das war mir so.
Ja, aber es ist natürlich mit Vorsicht zu gehen.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Kann natürlich auch sein, dass jetzt einfach dass da gewisse Dinge vorgefallen sind im Movistar-Team im letzten Jahr, die dem Visconti überhaupt nicht geschmeckt haben.
Ja, also so nachtreten ist eigentlich eine echt fiese, ekelige Sache. Ne? Aber andererseits, wo Rauch ist, ist ja oft auch zumindest ein bisschen Feuer. Heute greifen wir aber wirklich tief in die Phrasenkiste, muss ich auch mal sagen. So, jetzt hatten wir gerade ein kleines technisches Problem. Kurz das Herz in die Hose gerutscht, sozusagen, aber alles gut. Wir machen einfach so weiter. Ich füge das dann zusammen. Alles passt. Kurz durchatmen. So.
Sehr gut.
Ja, die frühe Uhrzeit, das ist halt nicht meins. Ne? Also, nee, eigentlich ist es ja meins, aber so also früh schon so Technik, das ist halt. Also, alles klar.
Gesamtwertung auf der Etappe, ja. Ja, zwei Fahrer haben was probiert. Nibali hat seine Mannschaft eingespannt am letzten Berg und hat dann eine Attacke geritten, hatte dann aber keine Unterstützung von einem anderen Favoriten und hat es dann ja dabei belassen, hat es nochmal kurz in der Abfahrt probiert. Und daraus hinaus ist Thibaut Pinot, beziehungsweise der hat sich vorher am Anstieg schon abgesetzt. Eigentlich hätte ich das so nicht erwartet, weil Thibaut Pinot ist ja in den letzten Jahren, sagen wir mal jetzt, nicht so positiv aufgefallen durch seine Abfahrtskünste, wurde dann aber auch wieder gestellt und so kamen dann eigentlich die Hauptfavoriten gemeinsam ins Ziel. Aber zum Beispiel Steven Kruiswijk hat auf der Etappe viel, viel Zeit verloren. Drei Minuten. Also so gut, ja, eine Minute rund auf die Hauptfavoriten. Ja, und Geraint Thomas auf der Etappe auch wieder zurückgebunden. Ja, aber gut, es wurde letztlich dann eigentlich alles neutralisiert.
Ja, also die es wirkt ein bisschen so, als wären die Favoriten, ich will nicht sagen es hat sich nichts getan. Also alles.
Was auch wieder ganz spannend war, Nibali hat hinterher gesagt, er hat mit einer Attacke von Quintana gerechnet und sich Unterstützung von ihm erwartet. Aber Quintana waren natürlich irgendwo die Hände gebunden, weil er vorne Amador hatte. Und ja, man könnte da so zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen, dass Quintana da auch so ein bisschen zerknirscht war nach der Etappe, weil er hat wahrscheinlich von der Teamleitung die Order bekommen, halt die Füße still, weil wir haben Amador vorne und hätte vielleicht selbst auch gerne attackiert.
Aber da muss ich sagen, also wenn ich jetzt Movistar Teamleitung wäre, dann hätte ich auch gesagt, im Moment ist die Position von Quintana noch so gut. Also klar, er muss jetzt diese 2,5 Minuten, glaube ich, wie es genau sind, schnellstmöglich immer wieder reinholen, aber ob es auf dieser Etappe nötig gewesen wäre und ob er nicht auch, ne, ja, du hattest es ja vor allen Dingen immer so ein bisschen angesprochen, wie sieht es aus längerfristig mit seinen Körnern, auch im Hinblick auf die Tour, ne? Vielleicht auch die Attacken gezielt setzen und nicht unbedingt zu früh auch all-in gehen. Ne, also das ist ein interessantes Abwägen, sag ich einfach mal.
Ja, das auf jeden Fall, aber man muss ja auch sehen, er hat jetzt 2,5 Minuten Rückstand, die muss er gut fahren. Und da muss er ja dasselbe nochmal rausholen, weil es kommt noch so ein Zeitfahren.
Ja, ja.
Also insgesamt rund 5 Minuten, die er rausfahren muss. Und das ist schon eine Hausnummer.
Ja, ja, aber wir haben schon oft, schon auch direkt zu Anfang des Giros darüber gesprochen. Ganz am Ende, ne, 16, 17, 18, 19, also wenn ich die Teamleitung wäre von Movistar, da würde ich auch sagen, halt jetzt mal, mach mal langsam, ne, du brauchst Körner, du hast noch 4 dicke, fette, richtig schwere Etappen, plus die Etappe vorm Zeitfahren. Ich würde mir dann an deren Stelle noch keine Sorgen machen. Also vielleicht bin ich aber auch zu überzeugt von der Leistung von Quintana von diesem einen Tag, dass ich zu optimistisch rangehe.
Ja gut, auf der anderen Seite hat man jetzt André Amador wieder gut platziert mit 3 Minuten 5 nur Rückstand. Und ist natürlich auf den nächsten Etappen dann eine super Waffe, weil ja, wir haben gesehen an dem Anstieg auch, wie schwach eigentlich das Team von Tom Dumoulin ist. Da hat er am Schluss nur noch, ja, beziehungsweise war zwischendurch auch schon abgehängt, Laurens ten Dam. Ja, und da fehlt halt einfach ein Wilco Keldermann, der schon raus ist.
Und im Hinblick auf dass ich das nochmal über das Team Movistar sage, aber vielleicht jetzt, wie du es so beschreibst, wird es mir noch irgendwie ein bisschen klarer. Das war ja sogar fast eine taktische Leistung von den Movies mal, ne? Dass man gesagt hat, Quintana, halt still, lass Amador mehr Vorsprung rausfahren, damit wir jetzt ein zweites Eisen im Feuer haben, damit Amador in den nächsten Tagen attackieren kann und gegebenenfalls so zum gefährlichen Klassementfahrer wird. Dass wir das noch erleben dürfen, ja, von den Movies.
Ja, wobei das ja mehr eher so, denke ich, ein taktischer Schachzug war, als dass Amador wirklich, denke ich, in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen kann.
Ja, aber es schadet nicht, ihn besser zu positionieren, ne, wenn ich mir angucke.
Auf keinen Fall, ja.
Ne, also wenn ich mir angucke, Team Movistar dann mit 3,05 Rückstand, lass den mal bei den nächsten 2 Tagen oder in den nächsten Tagen an den nächsten Bergetappen nochmal irgendwie 1-2 Minuten auf Dumoulin rausfahren und dann sieht es schon wieder ganz, ganz anders aus. Ne, also da ist ja kein anderes, ich gucke gerade mal Teams, es ist ja kein anderes Team, was überhaupt 2 Fahrer in den Top 10 hat. Ne? Die Movies sind die einzigen, wenn ich das gerade,
so ist es, ja.
Mein trübes Augenlicht das richtig erfasst. Ne, ist ja auch, muss man ja auch erstmal schaffen. Mal abgesehen davon, dass die Mannschaftswertung, die ja nun wirklich nicht ist, wie soll man sagen, im Mittelpunkt steht, ne? Aber die haben sie natürlich damit auch schon mal bis dato im Sack. Die Etappe, die dann sich darum wieder anschließt, vom gestrigen Tag, musste ich sofort dran denken, als ich so ein paar Bilder gesehen habe und die Zusammenfassungen gelesen habe, was du in der letzten Sendung gesagt hast. Die langweiligste Etappe bisher. War die gestern noch die Krönung des Ganzen?
Ja, gestern war vergleichbares Teilstück.
Ja.
Weil einfach auch wieder so eine klassische Überführungsetappe, so gestern und heute nochmal, ja, was für die Sprinter, die beiden letzten Chancen, sagen wir mal so, vor Ende des Giro. Und ja, so kam es dann auch am Ende, gab es dann klassischen Massensprint. Diesmal hat sich da wirklich Ethics beziehungsweise Quickstep nicht lumpen lassen und einen perfekten Sprintzug hingelegt.
Mhm. Also 229 Kilometer bei einer Grand Tour, einfach um mal nach A nach W zu kommen, das muss man, Fragezeichen immer, ob das nötig ist. Simon Geschke, hast du das mitbekommen? Ja, der wäre fast am Fahrrad zum Start gefahren.
Ja, der Simon Geschke.
Ja, genau, den haben sie vergessen.
Klar, aber ganz lustige Geschichte, ja.
Ja, also einfach ist der Bus mal ohne ihn losgefahren. Ist mir zur Schulzeit auch oft gegangen, dass der Bus ohne mich losgefahren ist, aber da ging es ja nur zur Schule und nicht zum Giro. Wie soll man sagen? Für mich, also Etappe am Ende war Greipel relativ unglücklich, hat viel investiert. Ich fand die Aussage vom Gewinner ganz nett, der gefragt wurde, also von Fernando Gaviria, der gefragt wurde, ob er der stärkste Sprinter im Team, im Giro wäre. Hast du das mitbekommen? Ja, hat er gesagt.
Ja.
Nee, bin ich nicht. Ich war heute der schnellste, aber der stärkste und beste Sprinter hier im Feld ist André Greipel. Aufgrund, ich finde solche Aussagen immer, weißt du, so die anderen auch würdigend sehr, sehr schön.
Ja, aber es nützt ihm nichts, wenn er der stärkste Sprinter ist. Ich habe immer falsch positioniert.
Ich glaube, er meinte das aber mehr so über die Jahre gesehen, ne? Also so nach dem Motto, der beste Sprinter hier, wenn ich muss, was der schon alles gewonnen hat im Vergleich zu mir, und Gaviria ist auch, glaube ich, 22, 23, irgendwie sowas um den Dreh rum. Ich find, mir sind solche Sportler immer sympathischer als, wie soll man sagen, ein Lautsprecher, der in dem Moment gesagt hätte, ja, und ich werde den Giro noch über Jahre dominieren. So meinte ich das. Also so sympathiemäßig fand ich das ganz nett. Aber Greipel eingebaut, war auch ziemlich angefressen hinterher und aber passiert. Philipp Bauhaus, Vierter, schon das zweite Mal jetzt, glaube ich, ne?
Ja.
Also gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten für die Sprinter. Ich glaube, heute ist die letzte, ne?
Ich glaube schon, ja. Fast schon die letzte. Also beziehungsweise heute ist nochmal eine klassische Sprintetappe, aber dann wird's wohl nichts mehr werden.
Nee. Also würde ich mich freuen für ihn, wenn er dann zumindest nochmal so irgendwie aufs Treppchen kommt, der Bauhaus.
Ja, aber man muss auch zum einen sehen, was sind da noch für Sprinter am Start? Also es ist wirklich absolut übersichtlich, der Sprinterfeld gerade. Sascha Modolo und ja, Gaviria und Greipel sind da noch die härtesten Gegner. Mhm. Und zum anderen frage ich mich dann auch, ja gut, habe mich ein bisschen gewundert, dass der Phil Bauhaus da noch die Freiheiten bekommt, einem Sprint mitzumischen. Weil die Mannschaft hat ja auch das rosa Trikot.
Mhm. Weil haben sie ihm gesagt, darf er. Nee, keine Ahnung. Gute Frage. Hab ich mir ehrlich gesagt so noch nicht gestellt. Vielleicht.
Naja, das wäre halt auch jemand, der auf so Flachetappen halt dafür sorgen könnte, dass das Ganze kontrolliert wird. Aber gestern natürlich war es nicht sonderlich nötig für Team Sunweb, das Ganze zu kontrollieren, weil einfach die Sprintermannschaften in dem Falle ihre Alliierten waren und die Arbeit sozusagen für sie erledigt haben.
Ja. Nee, aber wirklich berechtigte Frage, die ich mir so nicht gestellt habe. Aber vielleicht wurde insgesamt an dem Tag so wenig, hat man gesagt, okay, der Bauhaus kann sich, wir müssen nicht arbeiten, wir haben nichts zu tun, wir machen jetzt einen ruhigen Tag und dann lasst zumindest den Bauhaus jetzt, wo die Sprinter weniger werden, mal probieren. Und auch da wieder für mich die Frage, 229 Kilometer muss das sein und wie hätte es ausgesehen, wenn die Etappe nur 150 Kilometer lang gewesen wäre, ne? Jetzt wäre.
Problem ist einfach, dass man in diesem Jahr möglichst viele Regionen des Giros anfahren will, weil es der 100. ist.
Ja.
Und du musst ja irgendwie von A nach B kommen. Und ich denke, vielen Fahrern auch, wird es lieber sein, diese Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen, als im Bus in Transfers.
Meinst du? Ist eine interessante Frage. Ob
Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass also viele das dann lieber auf dem Fahrrad zurücklegen als im Bus.
werde ich mal jemanden fragen, der das mal erlebt hat. Einfach mal, um eine Meinung zu hören. Bin ich jetzt gerade unentschieden? Wird mich einerseits sind die verrückt genug, aber andererseits diese vielleicht 2, 3 Stunden Junk Miles auf dem Fahrrad zu verbringen, anstatt in dem Bus schön die Beine hochlegen, ein bisschen entspannt schlafen oder wie auch immer. Interessante Frage. Werde ich hoffentlich mal in Erfahrung bringen können. Ja, das ist so der absolute Stand im Moment, ne? Hat sich im Gesamtklassement eigentlich nicht so viel getan. Im Moment nach Etappe Nummer, was haben wir jetzt, 12? Dumoulin, Frequentana, Mollema, Pinot, Nibali, Amador, Jungles, Pozzo Vivo und wie spricht man aus? Tanel Kangert und Sakarin. Alle relativ, ich will nicht sagen nah beieinander, Dumoulin jetzt mit 2,20, 2,23 Vorsprung, aber danach alle schon so, ich sag mal,
Ja, man kann sagen, also momentan würde ich sagen, fünf Fahrer kommen für den Gesamtsieg in Frage, weil Platz 2 bis Platz 5 sind 24 Sekunden, die die trennen. Und dahinter klafft dann doch schon eine Lücke zu Bob Jungels und Amador, Pozzo Vivo, Kangert.
Würde ich ja sowieso rausnehmen, solange Quintana noch weit vorne mitfährt, ne? Also so ein Königsmord erleben wir da, glaube ich, nicht.
Nein, zumal, also André Amador hat man im letzten Giro gesehen, der ist lange Zeit auch vorne mitgefahren, aber hat ähnliche Probleme wie Valverde. Sobald es über 2000 Metern Höhe hinausgeht, war bei ihm der Ofen aus.
Ja, ich dachte schon, du meinst die gleichen Probleme wie Valverde, der muss so viele Alimente zahlen. Ja, wir sind weiter gespannt. Ich fasse mal gerade so kurz, guck mir mal an, wie so die nächsten Tage aussehen werden. Heute hat mir eben schon gesagt, wird es mit großer, großer, großer Wahrscheinlichkeit verflucht. Wo habe ich denn jetzt hier daher die richtige Seite? Heute mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit Flachetappe Sprintankunft am 19. Nach Tortono. Dann am Samstag wieder auch eigentlich eine recht flache Etappe, aber dann mit einer Bergankunft auf dem, wie heißt der, Europa?
In Europa,
In
ja.
Europa.
Also so auch so eine mythische Bergankunft beim Giro und ja.
Also ganz, ganz komische Etappe irgendwie. Es geht wirklich top flach bis ungefähr, wie ich würde jetzt mal sagen, bis Kilometer 100 vielleicht oder man kann auch sagen 100, ja, bis Kilometer 100 ungefähr, 105, 107 und ab
Aber
dann immer steiler werden bergauf.
Solche Dinger sind natürlich auch sowas für sich. Das sind eigentlich Bergsprints mehr, weil du halt vorher, du fährst ewig flach und dann mit dieser hohen Grundgeschwindigkeit in diesen Berg hinein und plötzlich musst du dann den Rhythmus wechseln und das, ja, ist bedingt bei manchen Fahrern nicht so möglich.
Und vor allen Dingen auch die letzten, ich sag mal, letzten 3 Kilometer wirklich sehr, sehr, sehr unrhythmisch. Immer wieder so Rhythmuswechsel, die
Ja,
man fahren muss.
und die Geschichte des Berges ist ja eigentlich, also beziehungsweise wurde in diesem Jahr ja nur angesteuert, weil beim Giro 99 dort Pantani gewonnen hat und auf ganz kuriose Art und Weise. Weil er hatte unten im Anstieg drin einen Defekt und lag dann schon so 30, 40 Sekunden zurück und ist dann noch an allen vorbeigezogen und hat das Ding gewonnen. Aber letztmals war der Berg, beziehungsweise war Teil eines Bergzeitfahrens beim Giro 2.7, unter anderem damals auch schon dabei Nibali und Franco Pellizotti, der da Fünfter geworden ist. Und von daher sind es, glaube ich, momentan so die einzigen, die im Rennen diesen Anstieg mal gefahren sind. Also der Delfin von Bibione und der Hai von Messina.
Für unsere Aquaristikfreunde. Ja, und dann ist auch schon wieder Ruhetag. Dann haben wir auch schon Montag, ne? Die Etappe, die dazwischen noch kommt, die 15. Etappe. Leicht, ich würde es jetzt nicht mit bergig, leicht wellig. Am Ende 2 kleine Zinken, die hochgehen und dann aber auch eine Abfahrt
Ja,
ins
aber
Ziel.
die Etappe darf man nicht unterschätzen.
Meinst du?
Nach Bergamo Alta. Ja, weil es geht ja auch, also es ist sehr profiliert und dieser Zweit- und dieser Drittkategorieberg sind nicht weit weg vom Ziel und die Ankunft selbst in Bergamo Alta ist diese klassische Ankunft, wie man sie von der Lombardei-Rundfahrt kennt. wo es auch durch die Altstadt quer richtig steil hoch geht. Das ist sowas, ja, eigentlich für Puncher, und da könnte es dann auch schon wieder, ja, einige Sekunden Abstände geben. Und vorher an den beiden Bergen hat man natürlich auch wieder die Möglichkeit, taktisch was zu machen.
Aber ich würde behaupten, also der letzte Anstieg, der Selvino oder Selvino, ist bei 170, und dann kommt erstmal eine Abfahrt von 12, man kann auch irgendwie sagen 17 Kilometer. Da wird viel wieder zusammenfahren, gehe ich von aus. Also es sei denn, ne, ja, die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, taktisch, wäre am Anstieg vorher schon voll rein und das dann rüber retten, aber
oder da jemanden rausschicken und den, ja.
Das wäre jetzt so eine Amador-Geschichte, ne? Den raus, andere und alle anderen unter Druck setzen, Quintana setzt sich hinten drauf, puncht hinten rein und macht dann vielleicht so 20 Sekunden oder so. Das wäre.
Also beim Giro 2007 gab es die ähnliche Ankunft, und es war eine der spannendsten, also es war eigentlich die gleiche Ankunft, eine der spannendsten der letzten 10 Jahre. Damit ist Simoni mit Gazzelli an den, glaube auch am vorletzten Anstieg rausgefahren und hat sich dann mit dem Liquigas und dem Lampre-Team eine Verfolgungsjagd bis nach Bergamo reingeliefert und hat dann, ja, glaube ich, so gut eine Minute rausgefahren.
Hoffen wir, dass in meinem Hotel irgendwo eine Glotze steht oder am Strand ein Public Viewing ist oder was auch immer. Ich bin gespannt. Ich freue mich auch ein bisschen, den Giro sozusagen in Italien mal sehen zu können, also irgendwo in der Übertragung oder sowas, da bin ich sehr gespannt. Wäre natürlich zu hoffen, dass Nibali da noch ausholt. Dann Ruhetag an dem Montag wieder, und Dienstag bist du vor Ort. Sag nochmal, wo du sein wirst.
Dienstag ist ja die Etappe nach Bormio über das Stilfzer Joch und den Umbrailpass. Und für die es nicht wissen, der Umbrailpass führt ja bis zur Hälfte oder Dreiviertel auf das Stilfzer Joch. Sprich, an diesem Tag wird man die Fahrer zweimal sogar sehen können, und werde versuchen, dann ja, auch bei der ersten Überfahrt ja, kurz vor dem Gipfel irgendwo am Stilfzer Joch zu stehen und dann bei der zweiten Überfahrt an der Abzweigung zum Umbrailpass. Mhm.
Also wenn wer sich melden möchte, dein Twitter-Handle findet ihr in den Shownotes auch, ne? Kann man Hallo sagen. Ansonsten bist du der den riesigen Wille Home-Banner über die Straße spannt.
Ja, ich weiß gar nicht, ist es eigentlich noch so zulässig, dass man irgendwas auf die Straße malt?
Gute Frage. Ich weiß nur noch, das letzte Mal, als ich was darüber gehört habe, war das vor ein paar Jahren in der Schweiz, wo es verboten war oder verboten wurde, ne? Wo die Senft große Angst hatte auf einmal. Vielleicht kriegst du die Senf dazu, Wille Home auf die Straße zu schreiben. Das wäre.
Ja.
Ja. Siehst du, dass du eine schöne Zeit hast? Das ist ja viel wichtiger. Dann, das ist der Dienstag. Und dann Mittwoch auch nochmal? Oder bist du direkt zurück?
Nee, ich kehre schon am Mittwoch zurück, weil ich ja gerne. Also, das wäre dann schon wieder. Für mich nicht erreichbar zu sein, wäre nicht mehr erreichbar für mich die nächste Etappe sozusagen, und dann gucke ich mir das Ganze lieber entspannt von zu Hause an.
Mhm. Ja, bin ein bisschen neidisch. Also fährst du mit dem Fahrrad dann da auch hoch? Ja, ne? Also so.
Ja, genau. Ich habe mir da jetzt ein Rad geliehen, und dann fahre ich erstmal, würde ich gerne am Montag noch so eine schöne Tour machen, Martelltal hoch, und dann am Dienstag dann, morgens muss man dann ja schon früh aufbrechen, um da noch vor den Fahrern hochzukommen, weil die ja schon mittags irgendwo oben sind, den Stelvio hoch, genau.
Ah, es kommen Erinnerungen hoch an das Jahr, ich glaube mal 2007, wo ich den hochgefahren bin. Müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Wie weit ist das weg von München, der Stelvio, so in Kilometern?
Kilometern kann ich schlecht sagen, aber so von der Fahrzeit her mit dem Auto sind es so 3,5 Stunden. Also auch nicht weit jetzt.
Nee, eigentlich nicht, ne? Das ist so eine Geschichte, da kann man sich eigentlich mal morgens um 8 ins Auto setzen, hinfahren, hochfahren und wieder zurück. Ist jetzt nicht ewig. Sollten wir vielleicht mal ins Auge fassen, wenn ich mal in München bin, ein bisschen mehr Zeit habe, dass wir es einfach mal zusammen machen.
Ja, aber vielleicht besprechen wir noch kurz den Rest der Etappen.
Ja, natürlich. Bevor danach, wir komplett abschweifen, hast schon recht.
Danach haben wir dann wieder, ja, so eine Etappe, da kann vieles passieren, nach Val di Fassa. Also am Anfang, ja, noch so richtig hochgebirgige Anstiege nach Aprica, Passo del Tonale, dann eine lange Abfahrt und ins Ziel immer kontinuierlich ansteigend.
Ja.
Also wenn sich da eine Mannschaft, wenn es da eine Mannschaft schafft, gut sich in der Gruppe am Anfang zu positionieren, dann hat man da auch wieder viele taktische Möglichkeiten. Es kann aber auch einfach sein, ja, dass das nochmal so einfach eine klassische Ausreißer-Etappe nur wird.
Also im Prinzip geht es ab Kilometer 140 bis 220, also so rund 80 Kilometer, in Anführungszeichen nur 800 Höhenmeter, aber das halt echt kontinuierlich, ohne dass es mal so richtige Entspannung, es gibt einmal zwischendurch eine leichte Entspannung, aber ansonsten immer nur stumpf bergauf. Kann einem auch so die Körner aus dem Leib reißen. Das ist dann, um es jetzt nochmal zeitlich einzuordnen, die Etappe am kommenden Mittwoch.
Genau.
Donnerstag geht es zum heiligen St. Ulrich hoch. Auch eine wirklich, also das...
Wenn das ich, ist so eigentlich fast die spannendste Etappe des gesamten Giros, finde ich, weil es sehr, sehr kurz mit 137 Kilometern und wirklich, du kannst theoretisch vom Start weg attackieren, weil es nur rauf und runter gibt. Es gibt kaum ein Flachstück und es ist auch extrem schwierig für eine Mannschaft, das irgendwie so zu kontrollieren.
Und vor allen Dingen auch, du hast ja nicht mal so Phasen oder längere Phasen, wo man mal Luft holen kann oder entspannt. Weißt du, wenn ich mir alleine anschaue, so ab die ersten drei geht's einfach rauf, runter, rauf, runter. Aber dann auch ab dem dritten Anstieg, dem Passo Gardena, dem Passo Gardena.
Im Grödner Joch, ja.
Ja. Ab da wirklich eigentlich mit einem kleinen Gegenanstieg nochmal nur bergab für also ungefähr 40 Kilometer. Das ist ja auch von der Konzentration und Belastung, ne? Da sind die auch unter Druck, ne? Da wird ja auch Vollgas gegeben. Und dann ganz am Ende noch.
Aber apropos Luft holen, die ganze Etappe fast immer im Bereich 1600 bis 2000 Meter Höhe. Und das wird ein extremer Faktor sein. Also es gibt viele Fahrer, die kommen, ja, sag ich mal, jetzt nicht so gut wie manche andere mit dieser Höhenluft zurecht über 2000 Metern. Das wird auch spannend.
Und, am Ende dann nochmal sozusagen all in, die letzten 14 Kilometer Vollgas drauf und der letzte Anstieg, das wird, ich glaube an dem Tag werden wir ein großes Gemetzel sehen, weiß nicht, sagt mir so mein Gefühl gerade, also da wird wie soll man sagen, da wird, ich glaube das wird ein Quintana-Tag, also und wenn nicht, also weißt du, wenn er bis dahin nicht mindestens 2 Minuten rausgeholt hat. Also im Sinne, dass er 2 Minuten auf Dumoulin führend ist, ne? Dann wird er an dem Tag wirklich morgens aufstehen und sagen, so, heute tot oder rosa, dazwischen gibt's nichts.
Ja, auf jeden Fall. Also wer bis dahin, wenn sie es bis dahin nicht geschafft haben, Dumoulin die entsprechende Zeit abzunehmen, dann wird auf jeden Fall die Etappe da das Zielobjekt sein.
Danach noch.
Und ja. Danach kommen ja noch 2 schwierige Etappen. Also man darf an diesem Tag sich ja auch nicht völlig verausgaben.
Aber ich würde an seiner Stelle, an Quintanas Stelle, nicht zu lange warten, sondern eher versuchen, es an diesem Tag zu schaffen, damit ich A, nochmal 2 Etappen in der Hinterhand habe und B, Dumoulin vielleicht dazu bringe oder zwinge, an diesen 2 Tagen auch aktiv zu sein, um sich keine Körner fürs Zeitfahren aufsparen zu können. Ne? Also das ist so nach dem Motto, okay, Dumoulin darf nicht am 19., 20. Etappe bei mir nur am Hinterrad hängen, sondern muss auch da aktiv sein, damit man ihn vielleicht auch schon vor dem Zeitfahren ein bisschen den Zahn zieht.
Dass ja, aber es spielt ja jetzt nicht nur Quintana noch mit. Also für mich in der dritten Woche wird ganz, ganz spannend Thibaut Pinot. Weil bei der Tour, selbst in den Austragungen, in den letzten Austragungen, wo er immer entweder Pech hatte, war krank oder ist mit dem Druck nicht klargekommen, wurde der in der dritten Woche immer extrem stark. Also auch gerade, wenn ich daran denke, 2015, als er, glaube 2015 war es, als er die Etappe nach Alpe d'Huez hochgewonnen hat. Das war extrem beeindruckend und da hat er immer noch weiter zugelegt in der dritten Woche. Das wird auch in diesem Jahr spannend zu beobachten sein beim Giro.
Und die absolute Wundertüte Nibali, was da kommt, also bin ich auch, wie soll man sagen?
Ja, dessen Etappe, denke ich, ist die Etappe nach Bormio über das Stifter Joch.
Okay.
Weil da kannst du auch viel in den Abfahrten ausrichten. Gerade wenn ich dran denke, dass die das Stifter Joch von Bormio aus hochfahren und dann wirklich mit diesen 43 Kehren runterfahren, Richtung Prato. Da ja, kannst du deine Abfahrtskünste wirklich voll ausspielen.
Ja, sind wir mal gespannt. Also ich freue mich. Ich werde natürlich im Urlaub wahrscheinlich nur eingeschränkt es nutzen können oder sehen können. Der Eurosport-Player funktioniert ja auch, möchte ich immer mal wieder anprangern, dass der im Ausland nicht funktioniert. Also ich, wenn man sich ihn hier gekauft hat, kann man ihn nicht in Italien dann nutzen. Was nach wie vor immer noch ein Rätsel ist und eine Schweinerei. Und da muss ich, glaube ich, nochmal Eurosport beschimpfen heute. Fällt mir gerade ein. Du hattest doch im weitesten Sinne auch was mit Eurosport zu tun. Kannst du da nicht mal irgendwie ein paar Köpfe rollen lassen oder so?
Klar, ich kann da mal nachfragen, ja.
Nee, nicht nachfragen. Köpfe, ich will Köpfe rollen sehen. Der Winter muss kommen. Nee, also ich verstehe es nicht. Also, vielleicht kannst du mir einer erklären, der Sinn, der dahinter steckt. Wenn ihr mir erklären könnt, warum das so ist, das wäre hilfreich. Naja, eben ganz kurz vor der Sendung hier noch die Nachricht reingekommen. Gerard Thomas, heute nicht mehr dabei. Schade. Aber eigentlich ne, so richtig wundern tut's ja auch nicht. Also
nee, vor allem nach dem Sturz auch. Und der hat sich ja, also dabei glaube ich, die Schulter ausgekugelt. Ist dann beim Zeitfahren nochmal angetreten, super Resultat geholt, aber ja, letzten Endes hat ihn das doch zu sehr gebeutelt.
Ja. Lieber dann.
Aber ist natürlich jetzt im Hinblick auf die Tour de France schon wieder etwas ernüchternd, weil ich denke, der wird sich jetzt erholen und dann bei der Tour de France wieder als Helfer für Chris Froome am Start stehen. Mhm. Schmälert natürlich dann wieder die Chancen der anderen irgendwo.
Ja, aber, ne, also, so ist der Sport. Also, was wollen wir machen? Also, Keltermann.
Ja, aber generell ist es wieder eine Grand Tour außerhalb der Tour de France des Team Skies, wo sie nichts auf die Felge kriegen.
Nee, ja. Also, aber in dem Fall kann, also einfach Pech. Ne? Es gibt ja die
ja, aber es ist
kein Unvermögen, sondern da kann ja keiner was für. Ich glaube, Gerard Thomas hätte lieber beim Giro angegriffen, auf eigene Kappe als Helfer bei Froome mit dabei zu sein. Das kann für ihn ja auch nur irgendwie so der Trostpreis werden.
Ja, aber es ist schon irgendwo, ja, vielleicht, es ist einfach nur Pech, aber im letzten Jahr zum Beispiel, da wollte man mit Landa beim Giro um den Sieg mitkämpfen. Und der wurde dann krank. Mhm. Und ja, bei der Vuelta im letzten Jahr hat es auch wieder nicht geklappt. Und daran sieht man eigentlich, dass sich dieses Team ja ganz, ganz stark nur eigentlich auf die Tour de France fokussiert.
Ja, also das ist aber, das ist, ne, die Tour ist halt das Größte für die Engländer. Also mal abgesehen von der, wahrscheinlich vielleicht von ihrer Tour de Yorkshire oder so, aber es ist nun mal für die Firma, das Unternehmen Team Sky, das Ding mit dem größten Stellenwert. Ne? Und ein Giro, der jetzt bei den Tifosi im Herzen wichtig ist und bei den Italienern, das fällt dann hinten über.
Ja, aber schade, ich hätte gerne gesehen, dass Landa und Thomas noch jetzt noch weit vorne in der Gesamtwertung mit dabei sind und dass beide dann sozusagen nochmal das Rennen taktisch bereichern würden.
Du, ich hätte es noch viel lieber gesehen, wenn Froome beim Giro mitgestartet wäre und dort hätte angreifen sollen. Das wäre mir noch das Allerliebste gewesen. Meine Wunschvorstellung wäre ja, dass ein Pinot, Dumoulin, Quintana, Nibali, Tour, Vuelta und Giro fahren. Im besten, wie hieß er nochmal, der Russe?
Tinkoff.
Tinkoff-Style, genau. Ne, der hat viel Blödsinn gesagt, aber das mal ein Jahr sowas machen, fände ich doch toll. Ne? Also klar, jeder Klassementfahrer hat nur eine begrenzte Anzahl an Jahren, die er es versuchen kann und die er es machen wird. Aber wenn die...
Ja, vielleicht... Da müsste sich einfach mal so ein externer Sponsor, sage ich mal, finden.
Genau.
Der einfach jedem irgendwie eine Viertel oder eine halbe Million zuschießt von diesen Fahrern und denen dann sagt, gut, ihr startet bei diesen drei Grand Tours und dann machen wir sozusagen so ein Grand Slam Turnier.
Genau, ja. Oder sagt, pass auf, der fünfte kriegt 1 Million, der vierte kriegt 2 und so weiter. Ne? Und wenn aber einer vor euch landet, dann Pech gehabt, ne? Dann kriegt er nichts. Irgendwie sowas. So eine Gesamtwertung der drei Grand Touren mit einem richtig dicken, fetten Batzen Geld, der dahinter steckt, weil das scheint ja der einzige Schlüssel zu den Fahrern zu sein. So auf Ehre und Ruhm. Sagen sie, wird immer gerne was drüber gesprochen, aber so richtig was rumkommt dabei nicht. Und das sollte ich mal aus irgendwelchem Grund 1 Milliarde im Lotto gewinnen, dann werde ich 10 Millionen dafür ausschütten. Habe ich mir gerade überlegt.
Ja, und vielleicht noch zwei kurze Randgeschichten.
Achso, ich dachte 2 Millionen für dich. Ja, also wenn ich 1 Milliarde im Lotto gewinne, dann kriegst du auch 2 Millionen. Das verspreche ich hiermit.
Nur 2 Millionen von 1 Milliarde?
Ich muss ja noch, ich habe ja noch viele andere Mäuler zu stopfen. 2 Milliarden und eins für ein von dir wirklich so heiß begehrtes Pinarello deiner Wahl kannst du dir aussuchen.
Ah ja.
Ja. Ist doch was.
Ja, auf jeden Fall.
Und du musst ja bedenken, ich muss den Markus, der Markus kriegt 2 Millionen dann noch, der Christian kriegt 2 Millionen, der Chris kriegt 2 Millionen, du 2 Millionen, dann habe ich ja schon 10. Mehr kriege ich bei meiner Familie nicht durchgesetzt. 8 übrigens, falls jetzt einer nachgerichtet hat. Ja, 2 Geschichten. Eine habe ich verstanden, die andere nicht.
Hat sich jetzt bestätigt, die B-Proben des vor dem Giro positiv getesteten Ruffoni und Pirazzi haben sich jetzt auch als positiv erwiesen. Und von daher kann man davon ausgehen, dass beide ja eine ziemlich lange Sperre bekommen werden. Mhm. Und die zweite Randgeschichte.
Ja, das habe ich nicht verstanden, in welcher Zeitschrift du das gefunden hast.
Ich stelle einfach mal den Link rein, beziehungsweise es war gar nicht falsch, war der falsche Link jetzt. Viktor Kampanats vom Team Lotto NL Jumbo galt so vor dem Zeitfahren, sag ich jetzt mal, als erweiterten Favoritenkreis und hat aber durch was ganz anderes für Aufsehen gesorgt. Er hat sich auf die Brust geschrieben, Caroline Dayton, und hat das halt so ganz offensiv in die Kamera gezeigt, zum einen vor dem Start und dann vor dem Ziel auch nochmal. Und es ging einfach darum, dass er ein Date mit einer Triathletin haben wollte und das dann letzten Endes durch diese Aktion auch bekommen hat. Aber kurios dabei, für diese Aktion wurde er von der UCI mit 100 Euro Franken Strafe sanktioniert.
Ja, aber dann kann er, also wenn da was längerfristig draus wird, sind das ja vielleicht auch gut angelegte 100 Euro. Also
100 Franken, ja.
Franken, Entschuldigung. Erinnert mich an die Geschichte, wer war das nochmal damals? Oscar Sevilla? Wer war's? Der CSC-Fahrer, der da mit dem Schnuller seines Kindes über die Ziellinie gefahren war. Ich glaube 2003 oder so.
Carlos Sastre.
Sastre, das, ja. Ich wusste doch, ja. Irgendwas mit
mit aber S. Der hatte ja damals schon eine Frau und ein Kind.
Ja, aber so, ja, natürlich, aber es ist ja dieses Ziel, durch das Ziel fahren und mit irgendeiner Aktion auf etwas aufmerksam machen. Da sah ich so ein bisschen, Carlos Sastre. Mein Gott, das waren noch Zeiten, oder?
Ja.
Was, 2003? Erinnere ich das?
Ja, in Axtroa Domain war das.
Ja, ne? Karl, wer war denn damals? Mal gucken, wie viel wir noch zusammenkriegen. Wer war denn damals im Team CSC dabei? Beim Bjarne Ries-Team? Also als Team CSC Sachse. Was sagtest du? 2-3, ne?
Genau.
Ja, jetzt sind natürlich hier irgendwelche Abgänge und Zugänge. 2000. Tyler Hamilton war damals als Favorit. Das war doch die Geschichte, wo er sich das Schlüsselbein gebrochen hatte, oder?
Richtig, ja, das war genau die Tour.
Und wen hatten wir? Es ist immer blöd, weil so alte Teams dann die Sachen. Wer war denn dann noch? War da auch Jens Vogt war doch damals bestimmt mit dabei.
Der war damals noch bei Crédit Agricole. Okay. Ich glaube, das ist 2004 zu CSC gewechselt.
Naja, brauchen wir jetzt auch nicht hier die ganze Zeit zur Verfügung. Das war unser Giro-Überblick zu diesem Zeitpunkt. Hoffen, dass es noch so spannend weitergeht oder noch spannender wird natürlich. Aber es gibt ja noch eine andere Tour, wo es auch schön ist, wo es auch warm ist, wo vielleicht nicht mit ganz so viel Leidenschaft durch die Zuschauer herangegangen wird im Schnitt wie in Italien. Aber die Sonne scheint in Kalifornien meistens und dort wird auch Rad gefahren und da wollen wir mal so ganz, ganz kurzen, schnellen Durchlauf machen, was passiert ist. Erster Tag, Sacramento, Kittel.
Wirklich brettflach, ja.
Ja. Also,
und eine souveräne Angelegenheit für Marcel Kittel.
Ne? Und auch nicht nur Glump dabei. Ne? Also ein Peter Sagan geschlagen, Degenkolb geschlagen, Alexander Christoph mit dabei, Rick Zabel, den man jetzt ja auch schon irgendwie da so mit nennen darf, will, muss. Da sind schon ein paar ordentliche Leute am Start gewesen.
Ja, klar, aber gegen den Zug von Quickstep war an dem Tag kein Kraut gewachsen.
Da konnte sogar Marcel Kittel nicht verkacken, um es mal so rum zu argumentieren. Zweiter Tag dann, schon nicht mehr ganz so flach, also paar ordentliche Dinger drin. Und mir kommt es immer noch so schwer über die Lippen zu sagen, Rafael Majka vom Team Bora. Irgendwie habe ich das noch nicht so ganz verinnerlicht, der an dem Tag die besten Beine hatte und das Ding nach Hause gefahren hat.
Ja, aber zeigt das dann doch, die in der Vorbereitung mit Hinblick auf die Tour de France da jetzt einiges richtig gemacht haben und dass dann doch vielleicht Majka einer ist, der nach seinen, ja, sag ich mal, Top-10-Platzierungen und den Bergtrikots in den letzten Jahren in diesem Jahr auch in Richtung Top 5 eingreifen könnte.
Also noch interessante Personalie sozusagen, den ich so kaum auf dem Schirm hatte bisher, ist an dem Tag auf Platz 11 gefahren, Maximilian Schachmann von Team Quickstep. Deutscher 23-jähriger Fahrer, Dienst von Quickstep, war jetzt bei der Tour de Romandie auch gar nicht so schlecht, ne? Zweiter im weißen Trikot gefahren, die Wertung des zweiten weißen Trikots gefahren.
Ja, und zumal der jetzt bei der Kalifornien-Rundfahrt eigentlich nur nachgerückt ist in das Aufgebot, kurzfristig hingeflogen ist und sozusagen noch mit einem Jet.
Ja, jetzt warst du kurz weg. Hallo?
Ja,
das letzte war, dass er dort mit einem Jetlag angetreten ist sozusagen und ich finde, solche Fahrer sind dann ja oft die hungrigsten, ne? Die nachrücken und dann eine einmalige Chance vielleicht wittern, mal zu beweisen, was sie drauf haben oder was in ihnen steckt. Die sind ja oftmals dann welche, die Akzente setzen können.
Ja, aber spannender Fahrer. Für die Zukunft, der sich jetzt immer weiter auch in Richtung Rundfahrten, sage ich mal, Richtung Berge entwickelt, nachdem er ja schon immer gezeigt hat, dass er im Zeitfahren auch ja sehr gut dabei ist.
Dritte Etappe, dann auch wieder etwas eher Flaches oder um nicht zu sagen komplette, also Mitte der Etappe ein bisschen hügelig, aber ansonsten ging es eigentlich weitgehend an der Küste entlang oder ja, im Landesinneren schon, aber
ja, wobei die Zielankunft, das war so eine, ja, relativ ein bisschen steiler ansteigende Zielgeraden an so einer Hafenanlage, also Morro Bay, sagt ja auch schon Bay, dass so ein Hafending ist, und dann wirklich ganz kurios, also Rick Zabel, der diesen Sprint, sag ich mal, von ganz, ganz weit weg angezogen hat, eigentlich für Alexander Christoph, aber sein Teamkollege hat es nicht mal geschafft, bei ihm vorbeizufahren und ist ganz, ganz stark Zweiter geworden auf der Etappe und nur von Peter Sagan noch geschlagen.
Und das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss, ne? Ist Alexander Christoph doch zu dick? Hatten sie doch recht?
Ja, aber das zeigt auch schon wieder so ein bisschen, dass vielleicht, ja, irgendwie stimmt's in dem Team einfach nicht, weil vielleicht an dem Tag wäre es besser gewesen, wenn Christoph den Sprint für Zabel angefahren hätte.
Mhm. Ja.
Dann hätte er vielleicht gewonnen.
Was natürlich auch schwierig einem Alexander Christoph zu vermitteln ist, ne? Also, aber andererseits denke ich mal, sie sind Profis genug, um selber dann zu erkennen, pass auf, der Kollege ist stärker, ich ziehe lieber für ihn an und wir holen das Ding gemeinsam nach Hause, als dass es so rumläuft. Naja.
Aber jetzt wäre es dann vielleicht mal irgendwann an der Zeit, einen Rick Zabel zu einer Rundfahrt, sage ich mal, oder zu einem Eintagesrennen zu schicken, wo ein Alexander Christoph nicht am Start ist und dass er mal die Chance bekommt, auf eigene Kappe zu fahren. Mhm.
Ja, aber vielleicht möchten ihn einfach langsam und in Ruhe aufbauen. Wie lange das noch gehen soll, anderes Thema, aber grundsätzlich finde ich das jetzt gar nicht so schlecht, nicht zu früh zu viel zu fordern. Nächster Tag, also wir sind dann jetzt so zeitlich schon am, immer sehr schön, wenn ihr das mit dem Datum, vorgestern am 17., vorletzte Etappe, auch wieder so nicht Fisch, nicht Fleisch Etappe, ne? Ein bisschen profiliert und ist dann so eine Truppe von Ausreißern, wenn ich das richtig sehe, weg gewesen.
Ja, durch den Rückenwind im Finale haben sich die Sprinterteams so ein bisschen verkalkuliert und ja, haben es nicht mehr geschafft, diese Ausreißergruppe zurückzuholen. Und dann gab es wirklich so, ja, einen Außenseiter-Sieg, sage ich mal, durch so ein Continental Team Rally Cycling aus Amerika. Doppelsieg sogar, ja, und die haben das wirklich taktisch auch sehr gut gemacht im Finale, haben einen rausgeschickt, dann den Hofstede von Sunweb nachjagen lassen Und als der dann ablösen lassen wollte, hat er Rob Ritten am Hinterrad gehabt und ist nicht mehr vorbeigefahren.
War auch so, dass es im Prinzip wie bei der einen Giro-Etappe die letzten, ich kann das so schlecht entziffern und ich vermute auch noch fast, dass es in Meilen angegeben ist, aber so das letzte, die letzten 20% der Etappe gingen immer nur ganz langsam steil, nicht steil, aber so stetig bergauf. Und ja, wo wir eben schon gesagt haben, das könnte beim Giro so einen sicheren, langsamen Tod bedeuten, das war auch der Fall. Wir haben noch gar nicht gesagt, Gesamtwertung. Zu dem Zeitpunkt in der Gesamtwertung eigentlich recht spannend, ne? Weil Rafael Majka vor der letzten Etappe der Gesamtführende war, mit 2 Sekunden auf George Bennett vom Team Lotto und dahin Ian Boswell vom Team Sky, dann Dimension Data, Morten Gesink auf 5, also so, um mal die Gesamtwertung so ein bisschen darzustellen. Maximilian Schachmann durch seine beständig gute Leistung auf Platz 10, aber auch nur 48 Sekunden zurück in der Gesamtwertung. Also alle Hut ab, sag ich mal.
Ja, also absolut formidabel, wie der sich da geschlagen hat. Mhm. Aber jetzt, sag ich mal, jetzt heute Nacht,
ja,
war denn ja sozusagen eigentlich schon die schwierigste Etappe zum Mount Baldy, eine Bergankunft. Und da haben sie sich wirklich, also sind sich gegenseitig die Favoriten um die Ohren gefahren.
Ja, da haben sie die Messer ausgepackt.
Ja, und vor allem Cannondale Drapac, die seit 2 Jahren auf einen World Tour Sieg warten, die waren da mit dem Messer zwischen den Zähnen. Und Andrew Talensky, der, ich weiß nicht, wie oft der in dieser Steigung attackiert hat, aber es waren unzählige Male und ja, der hat sich am Ende dann in einem Sprint einer kleinen Gruppe auch durchgesetzt.
Aber auch da, Rafael Majka, immer dran geblieben oder zumindest am Ende mit dran geblieben, um seine Gesamtführung an diesem, ist ja nicht so, dass der jetzt
Ja, der hat es einfach clever gemacht, auch er ist auch nicht alle Attacken mitgefahren, sondern hat sich immer auch einem anderen Fahrer als Lokomotive bedient und hat sich die Löcher wieder zufahren lassen und hat dadurch ja fürs Ende viele Körner noch gespart und hatte am Ende einfach nur Pech, dass er in der letzten Kurve die Außenbahn hatte und dadurch gegen Talensky im Sprint keine Chance mehr hatte.
Aber man muss halt sagen, er hat Michael hat George Bennett 2 Sekunden abgenommen, was jetzt nicht viel klingt, aber wenn man sich überlegt, dass er eigentlich auch bis dahin nur 4 Sekunden vor ihm, also dem zweiten in der Gesamtwertung lag, ne? Also das hätte auch anders ausgehen können. Ne? Also, spannende Geschichte und muss mal schauen, also die nächste Etappe, die damit auch letzte Etappe, ist dann heute, heute ist das Zeitfahren.
Genau, aber da muss man natürlich auch sehen, dieses Zeitfahren, ja, findet auf einer sehr großen Höhe statt, um den Big Bear, nicht den Big Bier, den Big Bear Lake.
Big Beer Lake. Ich möchte in den Urlaub zum Big Beer Lake.
Ja, das hat schon so mancher, also für manchen,
ich möchte
Big, wie sagt man dem, Schmunzler in den letzten Jahren gesorgt, als man immer wieder dort gewesen ist und wirklich die Leute mal Big Beer Lake gesagt haben.
Ich möchte so eine Mischung aus Big Beer Lake und dem Toten Meer. Weißt du, wo ich so drin sitzen kann?
Und dich treiben lassen.
Ja, kann. Einfach mich und die Seele, mich treiben und die Seele baumeln lassen. Damit hätten wir doch auch den Sendungstitel. Neues vom Big Beer Lake. Notiere ich mir direkt, sonst vergesse ich es ja. Zeitfahren, was schätzt du, wer wird das machen? Also kannst du das so...
Ja gut, ich tippe da eher in der Gesamtwertung so in Richtung Andrew Talensky, weil Rafael Majka hat doch in der Vergangenheit gezeigt, dass er sich ja beim Zeitfahren da nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat und dort nicht zu den stärksten Fahrern gehört. Aber natürlich auch so Fahrer wie Brent Bookwalter zum Beispiel könnte man da auch auf der Rechnung haben.
Daraus schließe ich dann aber auch, dass du, wird dann Talensky am Ende auch die Gesamtwertung gewinnen?
Ja, gut möglich, dass Talensky am Ende die Rundfahrt gewinnt. Und wie gesagt, für das Team Cannondale Drapac war das jetzt eine absolute Erlösung, nachdem 2015 beim Giro Davide Formolo das letzte World Tour Rennen für die gewonnen hat.
Also Talensky liegt im Moment gerade mit 44 Sekunden zurück auf Majka. Ian Boswell ist vielleicht auch noch so ein Kandidat, der ist doch auch ein ganz guter Zeitfahrer, oder? Habe ich da irgendwie in meinem Gedächtnis Mal wieder was durcheinander geworfen.
Ja, aber ist jetzt nicht, also mir zumindest noch nicht in den letzten Jahren als herausragender Zeitfahrer.
Ja, aber gut genug. Na, warten wir mal ab. Ich tipp mal auf.
Vielleicht auch dadurch bedingt, hat er einfach in den letzten Jahren beim Giro ja, dadurch aufgefallen ist, dass er einfach Gregario war für andere Fahrer.
Ich ziehe auch alles zurück, was ich gesagt habe, und behaupte das Gegenteil. Also beim Giro ist er, naja, okay, immerhin im letzten Jahr einmal 15., einmal 168. geworden.
Aber das sind halt so typische Fahrer, so Amerikaner, sage ich jetzt mal, oder Mittelamerikaner, die bei diesen Rundfahrten in Amerika immer extrem stark sind. Mhm. Und sobald sie dann irgendwie nach Europa kommen,
ja, ist vorbei.
Ja, sieht man nicht mehr viel von denen.
Ja.
Wie oft haben wir zum Beispiel TJ van Garderen zum Tour-Favoriten Nummer 2 nach Chris Froome erklärt,
ja,
weil er die Kalifornien-Rundfahrt ganz vorne beendet hat.
Naja. Ja, das, die sind halt sehr heimatverbunden, die Amis. Um es mal so rum zu sagen. Und dann wird doch die nach dem Zeitfahren noch eine Etappe wird es dann geben nach, wie ich glaube, jedes Jahr der Abschluss der ganzen Geschichte in Pasadena, wo aber, wenn man mal ehrlich sein will, ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch etwas passiert, wenn ich mir das Profil angucke, relativ gering ist, weil es geht eigentlich 80% des Tages bergab. Also wenn da nicht irgendwie einer nochmal abfliegt und sich lang macht, kann ich mir gut nicht vorstellen, dass da noch viel passieren wird.
Nee. Also ich schätze, dass das Klassement, das Gesamtklassement wird nach dem Zeitfahren so zementiert sein, ja, dass da nichts mehr zu biegen ist.
Ja, da sind wir einer Meinung. Okay, dann werde ich jetzt weiter mal meine Koffer packen. Ne? Ich packe meinen Koffer mit und nehme Bücher mit. Ich möchte übrigens anprangern, dass es manche Bücher immer noch nicht in elektronischer Form gibt und ich deswegen 2 Bücher in Papierform mitschleppen muss und nicht auf einem Tablet mitnehmen kann. Wollte ich einfach nur mal so jetzt gesagt haben.
Ich lese lieber Bücher als auf dem
Echt?
Tablet.
Grundsätzlich, nee, eigentlich nicht. Also, und vor allen Dingen so im Urlaub, die Schlepperei. Also ich habe sogar, ich erinnere mich, dass ich mir auf meiner Hochzeitsreise ein Buch auf dem Telefon gelesen habe.
Ja, meine nimmst du halt nur ein Buch mit.
Ja, aber das reicht ja dann manchmal auch nicht. Also ich mache jetzt so eine Mischkalkulation, ja, 2 Papierbücher, wobei ich eins schon zur Hälfte gelesen habe und ne, man stellt sich vor, das zweite ist dann blöd, dann habe ich ja nichts mehr. Ja, deswegen nehme ich 2 Bücher in Papierform mit und mindestens, also weiß nicht, wie viel ich auf dem Tablet noch habe, da ist es ja egal, ne, das ist ja unerschöpflich, sozusagen. Naja, warten wir mal ab. Dir wünsche ich in erster Linie eine gute Reise zum Stilfser Joch. Ich wünsche dir unfassbar viel Spaß. Wenn der ein oder andere einen komplett verrückten Fahrradfan sieht am Straßenrand irgendwo oben am Stilfser Joch, dann groß und schlaksig mit norddeutschem Einschlag in München, aber lebend, dann könnt ihr euch fast sicher sein, dass es der Thomas ist. Dann sagt ihm Hallo.
Ja, wer Interesse hat, sich da irgendwie am Stilfser Joch mit mir zu treffen, der kann sich auch gerne über Twitter bei mir melden.
Ja, genau. Also den Account haben wir ja verlinkt und ja, dann soll das klappen. Wir melden uns dann wieder, wenn wir beide wieder mit einer stabilen Internetverbindung da sind und auch Zeit haben und das wird dann wahrscheinlich gegen Ende dieses Giros sein. Und wünsche euch allen noch eine schöne Zeit damit. Tschüss!
Tschüss!